Wir können es vergleichen, ob ich einen Colt aus der Hüfte mit einem kurzen Lauf, also einem kurzen Prompt schieße, dann ist die Streuung, die statistische Streuung ist dann sehr breit, da kann im Zweifel irgendein Quatsch rauskommen. Oder ob ich eben mit einem sehr langen Prompt sehr spezifisch sage, was ich gerne hätte, für welchen Fall, welche Informationen, für welche Zielgruppe, in welcher Tonalität und so weiter, dann habe ich eben mein Scharfschützengewehr sozusagen, dass die Kugel lange, lange führt und die kommt ziemlich sicher da an, wo ihr sie haben wollt.
Seit knapp 1,5 Jahren haben wir jetzt alle einen riesengroßen digitalen Spielplatz dazu bekommen. Und ich denke, die meisten von uns haben sich in KI, also ChatGPT, Gemini oder Copilot, wir reden von generativer Sprach-KI, Text-KI, sich schon ziemlich ausgetobt. Und ich denke, ihr seid bestimmt auch schon das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen und habt jetzt schon so eine grobe Ahnung, was funktioniert und was nicht. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt nämlich so ein paar grundsätzliche Dinge, die kann unsere KI einfach noch nicht oder ganz grundsätzlich nicht. Und wir wissen ja alle, die sind ganz gut im Lügen, diese Modelle. Oder nennen wir es mal freundlich gesagt, halluzinieren. Also es ist nicht immer ganz klar, dass die KI sagt dir nicht, oh sorry, weiß ich nicht, in vielen Fällen, sondern tut einfach, das sieht super überzeugend aus. Und wir stehen dann da und haben ein Problem, ohne es zu wissen. Und das wollen wir vermeiden. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Und mit mir hier als Ghostbuster der KI-Mythen ist der Patrick.
Network Error. Nein, Scherz. Aber den nennen wir zurzeit auch sehr, sehr oft in der Umgebung. Ja, Sarah, ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, mit einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit kommt eine sehr schlaue Folge auf uns zu. Und genau um das zu erfüllen, haben wir den besten Trainingsdatensatz am Start, den man sich vorstellen kann, nämlich den Parameter Kai Spriestersbach. In seiner Form jüngst auch nochmal dann als Web Science dann tatsächlich in der Absolvation und in der Promotion für angewandte KI, also wirklich mehr als berechtigt, hier mit uns sich auszutauschen. Kai und ich auch schon lange, schämen wir uns auch gar nicht mehr drum, sondern stolz drauf, was unseren SEO-Hintergrund angeht. Und da sind wir ja schon abgehärtet, was so das maschinelle Lernen mit dem RankBrain-Algorithmus zum Beispiel angeht und freuen uns, das Ganze jetzt hier gemeinsam eskalieren lassen zu können. Von daher, Kai, fantastisch, dass du da bist und korrigier mein Intro. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank an euch beiden für die Einladung. Also das war ja eine der besten, nein, es war die beste Anmoderation, die ich je bekommen habe. Hast du dir die selbst ausgedacht oder hat die ChatGPT geschrieben? Sehr geil. Ja, nee, also ich habe es gerade in unserer Vorbesprechung erzählt, ich habe mich nicht in der Wissenschaftswelt, in der ich mich jetzt gerade rumtreibe, tatsächlich für meinen SEO-Hintergrund so ein bisschen geschämt, weil wir sind ja so ein bisschen die Schmuddelkinder aus dem Internet und das Thema Manipulation und Spam ist natürlich da auch irgendwie immer assoziiert mit, gerade auch die Linkanfragen, die an Hochschulen auch sehr häufig ankommen. Das sind oft so die einzigen Berührungspunkte, die solche Leute mit SEO haben. Spannend ist nur, dass jetzt mir dieser ganze Erfahrungshintergrund eben, wie du sagst, das Thema Rank Brain, Information Retrieval und so weiter, mir doch tatsächlich jetzt sogar eher entgegenkommt. Weil wir hier halt eben mit textbasierten Modellen zu tun haben, die auf ganz viel auch im Internet zugreifen. Also ich bin da genau richtig und das macht auch genau total viel Spaß und ich freue mich jetzt auf die Folge mit euch.
Richtig cool.
Ja, wir haben, ja, mega. Wir haben auch was mega Cooles heute für diese Folge geplant. Und zwar bin ich oder der Patrick, wir Patrick und ich schlüpfen in die Rolle eines Menschen in einer Marketingabteilung, der mitbekommen hat, KI ist irgendwie cool, aber der sich noch nicht so richtig schlau gemacht hat, was kann die eigentlich, was kann die nicht, sondern war so von der Prompt-Richtung aus gestartet ist, coole Prompt-Sammelsurien gesehen hat, vermeintlich coole, und sich da jetzt mal so ein bisschen austobt. Und der Kai wird uns immer wieder so ein bisschen einfangen und sagen, was geht nicht und vor allem, warum geht's nicht, damit du am Ende dieser Episode eben auch rausgehst und sagst, ach ja, smart, die Prompts, die haben gewirkt, als würden sie funktionieren, aber jetzt weiß ich es besser und weiß besser, was kann die denn, worin ist die wirklich gut, worin kann sie mir wirklich weiterhelfen und wobei macht sie mir eventuell sogar Ärger. Und Kai, wir starten ganz einfach, und zwar, ich habe jetzt in unserem Szenario auf LinkedIn eine Anleitung zu gutem Prompting gelesen. Ich habe jetzt also gelernt, ich muss da irgendwie eine Rolle verteilen an die KI und ich muss natürlich Kontext geben, ganz klar. Und ich habe irgendwas mit Temperaturen gehört und jetzt schmeiße ich das alles mal so in den Raum und lass dich das aussortieren. Was habe ich da gehört? Was davon ist richtig? Was nicht? Was braucht die KI? Was müssen wir wissen, wenn wir über gutes Prompting sprechen? Also die Befehle, die wir in die KI eingeben.
Genau, also du hast drei Dinge genannt. Das eine ist eben die Rolle, das andere ist der Kontext und das Thema Temperatur. Lass uns das nochmal kurz trennen. Also ganz wichtig ist natürlich der Kontext und der steckt nämlich auch in der Rolle drin. Also wenn du hingehst und eben sagst, liebes ChatGPT oder welches Modell auch immer, du bist ein, weiß ich nicht, Experte für Content-Marketing mit 25 Jahren Erfahrung und so weiter, dann liefert das erstmal dem Sprachmodell Kontextinformationen. Umso wichtiger ist es auch, dann auch konkret zu sagen, was getan werden soll, in welcher Form und auch vielleicht auch auf welche Art und Weise. Also eben zu sagen, ich nicht nur schreib mir jetzt einen Artikel, der bei Google auf Platz 1 rankt, sondern zu sagen, pass auf, führt einen Hersteller von, Maschinenschrauben zur Erreichung der Content-Marketing-Ziele im B2B, in der Zielgruppe, für die Zielgruppe so und so, soll in das Content-Format XY in dem Partnerblock auf Z zum Beispiel, also okay, wirklich so viel es geht an Kontextinformationen liefern, weil dann was Spannendes passiert. Und da kommen wir jetzt schon, müssen wir jetzt das erste Mal sozusagen dahinter gucken. Warum ist dieser Kontext denn so wichtig? Das liegt daran, dass diese Modelle ja nicht wirklich verstehen, was du ihnen da sagst, sozusagen. Also das Wort an sich hat keine Bedeutung. Das Wort bekommt bei diesen Modellen nur durch den Kontext Bedeutung. Und deshalb, wenn du zu knapp promptest und zu wenig Kontextinformationen gibst, kann es zum einen sein, dass der Kontext nicht klar wird für das Modell. Also wenn du zum Beispiel nur Bank reinwirfst, weiß die KI erstmal nicht, sprichst du jetzt von dem Geldinstitut oder von dem Möbel, auf dem ich sitzen kann, oder vielleicht sogar von der Sandbank da draußen oder so. Das ist das eine. Das macht man intuitiv normalerweise auch richtig, wenn man irgendwie jemandem anfertigt zum Schreiben, schreibt man ja schon ein bisschen was dazu. Also das ist gar nicht so das große Problem, aber das Problem ist halt, dass die Antwort wird ja generiert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Also das Modell macht nichts anderes, als das nächste Wort vorherzusagen und daraufhin das nächste Wort und das nächste Wort und das nächste Wort, aber in einer unfassbar langen, komplexen Kette. Also wir reden ja momentan über diese modernen Modelle von 100.000 Token Kontext. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mit diesem Begriff schon mal konfrontiert worden seid. Mhm. Also wir können ja jetzt ganze Bücher, gerade bei Claude 3, das ist jetzt kürzlich veröffentlicht, ja, da habe ich gelesen, alle Harry Potter Bände auf einmal reinkippen.
Ach krass.
Das heißt tatsächlich, dass die Antwort, die das Modell generiert, auf allen Wörtern in allen Harry Potter Bänden basiert, zu einem gewissen Teil natürlich, hat jedes dieser Wörter einen Einfluss auf das nächste generierte Wort. Das kann man sich in seinem kleinen Spatzenhirn, also in meinem zumindest, nicht so wirklich vorstellen.
Du hast das sehr schön einfach erklärt. So mit dem Harry Potter. Ich finde, ich habe so genug verstanden, um zu sagen, ja, ich habe so eine grobe Ahnung und jetzt frag bitte nicht weiter.
Genau, weil da hört es bei den meisten Leuten nämlich auch auf. Also rein theoretisch, wenn jedes dieser Wörter wirklich, also es wäre eine wahnsinnig komplexe Rechenaufgabe und diese Modelle sind wahnsinnig komplex und die rechnen auch wahnsinnig komplex. Aber das Modell macht da eben ein paar Tricks und das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, das sind diese Transformer, dieses T in GPT. Mhm. Und das Spannende dabei ist eben, dass jedes einzelne Wort sozusagen mit seinen Wörtern um sich herum transformiert wird. Also quasi aus Bank wird eben in einem Satz von ich sitze heute auf der Bank im Park, wird aus dem Bank eben ein kleines bisschen Bank plus Park. Und das ist das, was die Transformer machen. Die erkennen quasi, welches Wort ist in dem Satz wichtig, um Bank zu verstehen, zum Beispiel eben Park. Und dann wird das sozusagen gekoppelt intern.
Die würden jetzt quasi vereinfacht gesagt aus allen Harry Potter Bänden wahrscheinlich jedes und mit und bei, also so nicht so stark inhaltsbelastete Wörter, eher raussortieren und dann eher sowas wie Zauberstab oder sprechender Hut auf dem Kopf oder sowas in Zusammenhang setzen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ein schönes Beispiel, genau. Also für den tatsächlich, wenn du jetzt fragst, was ist denn in diesen, um was geht es denn in diesen Büchern? Dann absolut. Dann sind diese Wörter statistisch natürlich zu häufig in allen möglichen enthalten natürlich. Und da fallen dann eben, das ist im Prinzip schon ähnlich wie bei TF-IDF, ist es ja auch so, dass Wörter, die einfach selten verwendet werden in häufigen Texten, stechen sozusagen signifikant nach draußen. So ein bisschen ist es auch so, aber eben noch viel komplexer und eben nicht global auf alle Bücher gesehen, sondern wirklich in jedem Satz, in jedem Kontext für sich
so. Und das ist gerade so spannend.
Das macht es so schwer vorstellbar.
Aber auch spannend, Sarah, weil letztendlich könnte es auch gerade ein Talk auf dem SEO-Stammtisch sein. Deswegen sind Kai und ich ja wieder wegen unserer Vergangenheit stolz, weil lustigerweise genau diese Dialoge fanden statt, als Google angefangen hat, semantisch besser zu werden, damals mit dem Hummingbird-Update und dann halt 2 Jahre später mit dem RankBrain, um genau diese Fragen richtig beantworten zu können. Ne? Wenn jemand jetzt nach Jaguar, Golf sucht, was ist da die eigentliche Intention? Und das ist tatsächlich dasselbe Spiel und das macht so unglaublich, also für mich zum Glück weitaus greifbarer, mit dem Ganzen umzugehen. Und ich gehe auch mal scherzeshalber dann in meinen Trainings und frage, wo lernen wir jetzt das beste Deutsch? Richtig, wir fahren nach Leipzig. Und dort sieht man mal natürlich in klein, aber da hat sie, ne, die Wortschatzdatenbank der Uni Leipzig das einfach mal so aufgezeigt. Ne? Also wenn ich dann dort das Wort SEO eingebe, sieht man dann halt in so einem Graphen tatsächlich, welche Worte am meisten damit assoziiert werden, abzüglich und oder sozusagen.
Ich finde, im Prinzip können wir jetzt ja aus dem sehr, sehr interessanten Hintergrund auch erklären, also der Funktionsweise im Hintergrund auch erklären, warum ich mit der Annahme, die ich jetzt, sagen wir mal, in unserem Beispiel ja auf LinkedIn gelesen habe, dann schon auf dem richtigen Riecher bin, zu sagen, Kontext ist wichtig. Und du hast uns jetzt einfach geholfen zu sagen, Kontext ist wichtig, weil. Jetzt hatten wir ja noch was mit drin. Jetzt haben wir die Rolle und jetzt haben wir die Infos. Aber ich habe noch irgendwas mit Temperatur gelesen gehabt. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, das hat den Hintergrund, dass hinter diesem ChatGPT, bei ChatGPT haben wir ja eigentlich nur ein Chat-Interface. Wir können da ja nur reinschreiben und kommt was zurück. Das ist aber eigentlich ja eine vereinfachte Maske für die Interaktion mit einem Sprachmodell dahinter. Und das Sprachmodell an sich hat eigentlich noch Parameter. Die können wir, wenn wir zum Beispiel über die API direkt nutzen, also ich programmiere zum Beispiel eine eigene Anwendung, ich möchte sagen, in meinem Unternehmen möchte ich mir meinen eigenen Chatbot bauen oder ich baue mir meine kleine Anwendung, die mir alle Harry Potter Bände zusammenfasst, dann gehe ich über die Programmierschnittstelle und da kann ich eben nicht nur sagen, das ist mein Prompt und das ist mein Systemprompt. Systemprompts kennt man mittlerweile auch mit diesen Custom GPTs, die man jetzt bauen kann, dass man quasi dem ganzen Bot erstmal so eine Rolle gibt, an das es sich hoffentlich auch hält. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu.
Ja.
Aber dann kann ich eben bei jeder einzelnen Anfrage diesen Temperaturwert setzen. Und der Temperaturwert ist im Prinzip ein Ausdruck dafür, wie viel, sagen wir mal, wie viel Zufall ins Spiel kommen darf. Denn das Modell sagt ja quasi die nächsten Worte vorher, aber das ist ja, wenn wir immer nur das wahrscheinlichste Wort nehmen, bekommen wir halt sehr, sagen wir mal, unkreative und nicht so gute Texte. Also wenn wir, das ist so ein bisschen wie auf dem Handy, kennt ihr das doch auch, die Vorschlagsfunktion. wenn ihr da immer nur in die Mitte drauf drückt, da kommen jetzt nicht die besten.
Geiles Texte. Beispiel, ja, super. Ich liebe das. Ja, perfekt.
Und auch je nachdem, welcher Kontext es ist, schaut sich so ein Sprachmodell meistens. Also es gibt da verschiedene Arten, das nennt sich Sampling, also entweder Top-P-Sampling oder Nucleus-Sampling. Also es wird jetzt zu technisch, aber im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Das Modell schaut sich zum Beispiel die 10 häufigsten oder wahrscheinlichsten Wörter an und macht dann nochmal so eine Art Würfeln und würfelt dann einfach und sagt, ach, jetzt nehme ich doch mal lieber das zweite oder das dritte. Und mit diesem Temperaturwert stelle ich quasi ein, wie häufig darf das Modell eben vom ersten Platz abweichen. Wie oft darf es auch mal das zweite, mal das dritte, mal das vierte nehmen. Und wenn ich jetzt die Temperatur auf Maximum stelle, also quasi auf 1,0, dann hilft mir das zum Beispiel, wenn ich Gedichte schreibe, weil ich dann quasi dem Modell erlaube, auch mal sehr seltene oder besondere Wörter auch zu verwenden, die dann vielleicht sogar besser zum Reim passen. Wenn ich jetzt aber korrekt Fakten wiedergeben möchte, dann ist es eher kontraproduktiv, den Temperaturwert hochzuziehen, weil dann natürlich das zwingend statistisch Wahrscheinlichste auch eher die richtige Aussage sozusagen.
Das heißt also, keine Temperatureinstellung bedeutet, die strengste Einstellung sozusagen ist Default. Und ich kann sie nur lockerer machen.
Nicht in ChatGPT.
Okay.
Genau, also in der API geht der Wert tatsächlich von 0 bis 1, also von 0 bis 100%, kann man sich das vorstellen. In ChatGPT selbst hat OpenAI so eine Art eigenes Layer. Das heißt, die legen intern fest, anhand dessen, was ich eingebe, versuchen sie jetzt mittlerweile die Temperatur für dich richtig einzustellen. Okay. Also wenn du nach Fakten fragst, werden sie eher einen geringeren Wert nehmen, als wenn du jetzt kreativ nach eben einem Liedtext oder nach einem Gedicht zum Geburtstag deiner Oma
irgendwie fragst. Und Entschuldige Patrick, ich bin gerade im Fragenmodus.
Sei investigativ.
Für die Praxis jetzt, du hast gerade schon die Anwendungsszenarien erklärt, wann ich quasi lockere Kreativität gut finde, wann Kreativität nicht so angebracht ist. Wie sieht denn das im Prompting aus? Also was gebe ich genau ein? Sage ich dann Temperatur 1 oder muss ich das auf Englisch? Also wie sieht das Add-on für meinen Prompt aus, wenn ich mit der Temperatur spielen will?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ganz ehrlich, ich arbeite, wenn es geht, immer direkt mit der API. Das geht sogar auch für einfache Anwender über den
Playground.
Über den Playground, genau. Bei den anderen Modellen heißen die teilweise anders, aber es ist im Prinzip nichts anderes als ein schönes Nutzerinterface auf die API. Dann kann ich die Temperatur selbst einstellen. Oder, was mittlerweile auch wirklich gut funktioniert, wenn ich Pro-Nutzer, also zahlender Nutzer bin für GPT, dann kann ich mich erstmal darauf verlassen, dass sie das gut machen. Weil mit GPT-4 funktioniert es in aller Regel wirklich so gut. Das ist auch das, was ich jetzt mittlerweile in all meinen Seminaren und Terminen und Präsentationen und so weiter immer sage. Das Thema Prompt-Engineering an sich wird immer unrelevanter. Mhm. Weil eben OpenAI natürlich will, dass diese Chatbots sozusagen das Richtige tun, auch wenn ich als Anwender jetzt vielleicht nicht so gut
Natural Language halt, ne?
Ja. Genau. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Ideogram. Es ist letzte oder vorletzte Woche passiert mit diesen Magic Prompts, die quasi meinen Prompt nehmen mit einem Sprachmodell und daraus einen in Anführungszeichen guten Prompt schreiben. Und das bekommen momentan alle Modelle. Also alle Modelle bekommen immer mehr Layer obendrauf, um immer besser sozusagen zu verstehen, was ich eigentlich will und was ich eigentlich will und mir zu helfen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe Anfang des Jahres einen Werkraum gemacht mit einem Kunden, da haben wir mit Runway gearbeitet, mit dem Bildmodell direkt. Und da kommen wir dann auch zu einem schönen Beispiel, was die KI halt nicht kann. Da gibt es zum Beispiel das Image-to-Image-Model. Das heißt, ich lade ein Bild hoch, kann einen Prompt dazu schreiben und dann kommt ein Bild raus. Das hat über die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu verleitet, da ein Foto hochzuladen und dann wie einem Grafiker oder einer Grafikerin zu sagen, ach ja, ändere mal den Hintergrund in das und das, mach das weg, füg das hinzu. Das kann die KI nicht. Das ist kein Instruct-Modell, das versteht, was ich da will, sondern das ist halt trainiert worden mit Bildern und mit Bildbeschreibungen und kann dann sozusagen aus den Trainingsdaten versuchen, das zu reproduzieren. Aber es versteht ja keine Anweisungen an sich. Aber diese Modelle, auch gerade ChatGPT, bekommt immer mehr diese Layer und versteht auf einmal Anweisungen und kann sich auf einmal auch Tools bedienen, eben mit DALL-E ein Bild generieren. Wenn ich vorher in der alten Version bei ChatGPT gesagt habe, generier mir mal ein Bild, natürlich hätte es nicht getan. Jetzt kann es aber auf ein Werkzeug zugreifen. Und das werden wir immer stärker sehen. Also gerade wenn ich tabellarische Daten eingebe und ich habe vorher ChatGPT irgendwie gefragt, mach mir mal eine Summe oder so, sind wir schon beim nächsten Thema. KI kann nicht
rechnen. Richtig. Ja.
Dann ist vorher irgendein Quatsch rausgekommen, der bei einfachen Zahlen, also Zahlenraum 1 bis 100, das kennt ihr aus der Schule, da geht's ganz gut, liegt aber einfach nur daran, dass in den Trainingsdaten halt ganz viele Beispiele drin waren und sozusagen es oft genug diese Rechnung gesehen hat, um das richtige Ergebnis vorherzusagen. Aber da findet eben keine Berechnung im eigentlichen Sinne statt. Und das Spannende ist halt eben jetzt, haben wir da drin sozusagen die Fähigkeit, dass ChatGPT kann selber Programmiercode programmieren, den ausführen und das Ergebnis dann quasi mir wieder ausgeben. Nennen sie Advanced Data Analyzer, ist wahnsinnig mächtig und damit kann es erst wirklich rechnen. Also das sind so Dinge, die sind gar nicht klar. Ich habe ein schönes Beispiel, was ihr selber mal ausprobieren könnt. Für eine Hausaufgabe hat mich eine Mutter angeschrieben. Ja, sie hat eingegeben, erstell mal bitte eine Liste für die zweite Klasse mit Lebensmitteln mit 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Buchstaben. Und dann zählt man nach.
Sehr, sehr gut.
Leider
sehr gut.
Nein. Ja.
Genau. Okay. Also es wird auch tatsächlich immer besser, aber ja.
Ja, es ist ja auch enorm. Also wenn man jetzt mal die Vergleichstabelle anschaut mit den drei Claude-Modellen, ganz vorne Claude 3 Opus, selbst die sagen im Vergleich zu ChatGPT-4 gerade mal 60% Trefferquote, was Mathematics angeht tatsächlich. Aber auf der anderen Seite zeigen sie genau als Case in der Claude-Oberfläche, gib mir Statistiken und ich werde sie oder Zahlen aus und ich werde sie für dich aus. Ne? Also das ist schon ein spannender Kontext, der da drin geschaffen wird. Und ich glaube, jetzt gerade mit Anthropic, also auch Claude 3, geht, glaube ich, nochmal das Rennen los, dass halt genau sowas noch auch von OpenAI mehr und mehr gefeatured werden wird. Unfassbar, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also damit wirbt jetzt natürlich Claude, weil sie da explizit halt GPT-4
richtig treffen.
Deshalb ist es natürlich super zu sagen, hey, guck mal, hier sind wir besser. Die Frage, die ich mir halt eben nur stelle, ist, sind wir für diesen Anwendungsfall überhaupt auf dem richtigen Weg? Also wenn wir jetzt diese Modelle noch komplexer machen, das Training noch teurer und aufwendiger und noch mehr Trainingsdaten reinkippen, oder sollte es zum Beispiel eben für mathematische Lösungen nicht einfach in dem Modell oder eben so wie es ChatGPT quasi schon macht mit externen Tools einfach mit anderen Werkzeugen an das Problem rangehen. Es ist so ein bisschen dieser Spruch, wenn ich einen Hammer habe, sehen alle Probleme wie Nägel aus. Aber manchmal habe ich halt eine Schraube an der Wand und die muss ich halt mit dem Schraubenzieher reindrehen. Da kann ich natürlich auch mit dem Hammer draufhauen und dann ist der irgendwann auch da drin.
Ja, absolut, ist ja so, ja.
Aber ist es dann eine gute Lösung?
Was ist denn jetzt auf Basis deiner Trainingsdaten der letzten Wochen, wenn ich jetzt dich anprompte, Kai, was ist noch so einer der Worst Cases, die so in deine Feeds geploppt sind? Was assoziiert da direkt deine Gedankenkette?
Boah. Also wir haben, ich habe mich ein bisschen im Vorgespräch ja schon angepiekst. Mittlerweile ist mein LinkedIn-Feed sehr gut kuratiert und es wird deutlich weniger, was echt sehr schön gut ist. Aber es kommt natürlich immer mal wieder so ein schönes Beispiel wie gerade aus der SEO und der Content-Blase, mit der ich einfach noch stark vernetzt bin, sowas wie Keyword-Suchvolumina oder Keyword-Intent mit ChatGPT. Und das klingt auch super toll und das sieht auch tatsächlich fantastisch aus. Also ich habe zwei Screenshots davon tatsächlich auch in meiner aktuellen Präsentation. Da erkläre ich eben das Thema Schlangenöl, Snake Oil, also quasi Verkäufer da draußen, die euch irgendwas verkaufen, mit Hauptsache KI ist drin. Wo man dann habe ich einfach gesagt, ChatGPT, mach mal bitte eine Keyword-Research zum Thema ich bin Schlangenölverkäufer, ich möchte jetzt Schlangenöl verkaufen. Und dann bekomme ich eine Tabelle raus mit Schlangenöl kaufen, Schlangenöl günstig, Schlangenöl online. Und es hat dann Suchvolumina von, also je nach, das Lustige ist, ich muss ja einfach nur mal denselben Prompt zweimal ausführen. Und ich bekomme zwei verschiedene Suchvolumina. Da muss doch jeder stutzig werden.
Jeder, der tiefer reingucken würde, ja, absolut.
Genau, also dieser kritische Umgang damit, deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was dahinter ist. Deshalb ist die Hauptaufgabe, die ich immer wieder jetzt habe im Kontakt mit allen möglichen Menschen, ist tatsächlich aufklären und erklären. Also ich bin so der Erklärbär, das macht mir zum Glück Spaß. Ja. und erst darüber bekommt man eben so ein Gefühl dafür, was kann denn überhaupt das Modell?
Und total. Was ich da halt nur ganz kurz, Sarah, weil das habe ich auch schon bei dir vorgeschwärmt, off-record, und zwar, was wie das Thema Kontext angeht. Also ich hatte letztens das Schicksal mit einer größeren Stiftung und die haben dann natürlich, Kai, das wirst du jetzt auch wieder sehr fühlen aus der SEO-Historie, ja, wir hätten ganz gern so zwei Dossiers zum Thema Demokratie und Ukraine. Und das sollten auch gleichzeitig natürlich die Keyword-Topics sein, der Klassiker. Ne? Ich glaube, das kennt ihr beide. Und dann habe ich mir die Freigabe geben lassen, und um den Kontext maximal zu schaffen, hey, gebt mir doch mal eure Dokumente, ne, zu euren Kernbotschaften, Zielgruppen. Und was dann halt rauskam, also Kai, keine Sorge, unabhängig von Suchvolumina und Intention, aber es hat mir extrem geholfen, das jetzt mal als Good Case, weil dann kamen solche Ideen wie Demokratie und Bildung, Demokratie und Digitalisierung. Und das hat mir mega geholfen, gegen auch den Kunden aufzutreten und zu argumentieren, wie man vielleicht ein bisschen weiter reinzoomen sollte, um nicht nur komplett generisch unterwegs zu sein, sondern durch diesen Kontext auf die Förderprojekte einzuzahlen. Das habe ich geliebt, ja. Aber Kai, was du erzählt hast, dass dort halt oft noch sich auf diese Halluzination verlassen wird, gerade was Intention, Suchvolumina angeht, das ist schon wirklich krass. Und da müssen wir uns halt auch immer Gedanken machen, wie öffentlich zugänglich sind eigentlich Trainingsdaten? Welche sind es? Und wer gehört dort auch der Keyword-Planner dazu?
Das ist halt, genau. Also genau, sowas wie der Keyword Planner. Oder also das Lustige war halt, jetzt ist es wiedergekommen, weil jetzt Gemini draußen ist. Und die Leute denken halt, ah ja, das ist ja Google-Modell. Ja. Und natürlich hat es dann Zugriff auf Google AdWords-Daten. Ja. Nee, eben nicht. Ja.
Aber das findet man ja eigentlich.
Deswegen denken die Texte auch besser, die ich daraus generiere.
Genau.
Weil du es erkennt, dass es von dem eigenen KI gemacht ist. Ja, nein, ja, genau. Nein, wir machen hier Witz. Also hier, Achtung, Ironie-Schild.
Disclaimer,
ja, genau. Ja, wir halten gerade das imaginäre Ironie-Schild hoch. So, jetzt nehmen wir es runter. Aber ganz einfach gesagt, Kai, das kann keine Suchvolumen rausgeben, weil das nicht in den Trainingsdaten ist. Und wenn wir jetzt gerade uns zum Beispiel anschauen, jetzt kommt der Frühling und was haben wir denn gerade so ein Trendthema jetzt? Mir fällt jetzt gerade nur lauter hässliches Zeug ein, auf das man nicht ranken möchte. Gemini. Wenn wir jetzt Gemini haben, das ja jetzt noch nicht so lange auf dem Markt ist. Und ich würde jetzt mir überlegen, ich will jetzt paradoxerweise mit ChatGPT einen Erklär-Content zum Thema Gemini schreiben. Und dazu will ich Keywords und Suchvolumen wissen.
Super Beispiel.
Ist halt nichts da, weil ist nicht, genau. Weil nicht Trainingsdaten, weil vor allem, weil das ja auch Daten sind, die sich tagtäglich ändern. Und ich hatte, siehst du, Kai, da gebe ich die Frage an dich weiter. Ich hatte ein Seminar, Online-Texten, und hatte die Sorge einer Teilnehmerin. Ich habe was prompten lassen, und da ging es auch ums Unternehmen. Also dass auch das Unternehmen quasi, mein Unternehmen heißt, das war die Info eigentlich nur, weil ich wollte, dass im Content, der rausgegeben wird, auch der Name des Unternehmens vorkommt. Und dann hat die Teilnehmerin gefragt, wir haben drei schwer unterschiedliche Zielgruppen. Woher nimmt denn die KI jetzt die Info, dass es um welche Zielgruppe es sich handelt? Das haben wir natürlich in den Prompt mit reingeschrieben, um die Zielgruppe. Und die Teilnehmerin hatte dann Angst, dass ChatGPT quasi im Internet sich verläuft und plötzlich die eine der anderen beiden Zielgruppen eigenständig suchen würde. Da habe ich gesagt, nein, also Punkt 1, dein Unternehmen muss schon Coca-Cola sein, dass so viele Daten im Training, also ich hoffe, du sagst mir jetzt einfach, ob ich richtig geantwortet habe, ich oute mich jetzt mal. Ich habe gesagt, Punkt 1, nein, weil passiert dir nicht, weil du müsstest schon Coca-Cola sein und nicht nischiger B2Bler, damit ChatGPT Informationen über dich und deine Unternehmensstruktur hat. Nummer 2, nein, weil ChatGPT nicht auf deine komplette Webseite geht, die browst und verschiedene Tabs öffnet und verschiedene Reiter öffnet und sich da schlau liest. Und Nummer 3, ChatGPT geht ja grundsätzlich eigeninitiativ eher sparsam ins Web und sucht da. Das ist ja eher was du aktiv prompten musst. Und ich sage deswegen, keine Sorge, du gibst die Infos mit und brauchst nicht Angst haben, dass ChatGPT im Hintergrund sich irgendwo nochmal Infos zieht, die du nicht mitgepromptet hast. Habe ich da richtig geantwortet oder nicht? Also worauf ich raus will, ist auch die Frage sozusagen, wie viel Angst muss ich haben, dass ChatGPT eigeninitiativ ins Internet geht und Sachen rausfindet, die ich gar nicht will, dass da in meinem Prompt zum Beispiel mit drin sind.
Lass uns die Frage mal trennen. Also das erste Thema ist ja, was du richtig gesagt hast, wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich bin nicht Coca-Cola, dann ist die Menge an Informationen über mein Unternehmen in dem gesamten Trainingsdatensatz so verschwindend gering. Das kann man einfach nur mal ausprobieren. Ich frage immer mal wieder alle möglichen Modelle einfach, wer ist Kai Spriestersbach? Und es ist so geil zu sehen. Und ich bin jetzt nicht gerade jemand, der aus meiner Sicht wenig publiziert. Ja. Ich versuche ja auch im Rahmen solcher Geschichten hier immer wieder präsent zu sein. Ich bin bei zahlreichen Geschichten schon eingeladen worden, habe eine Zeit lang Gastartikel geschrieben und so weiter. Trotzdem ist fast kein Modell in der Lage, das richtig zu beantworten. Mhm. Mittlerweile schafft es tatsächlich GPT-4 sehr, sehr gut. Also da, die haben intern in den letzten Monaten wahnsinnig viel gemacht, um gerade so hyperspezifische Informationen irgendwie aus dem Modell rauszupressen. Ich würde gerne mal dahinter blicken, wie sie das machen. Aber das andere ist ja eben, wann geht, also erstmal in den Trainingsdaten, also während dieses Trainings sieht dieses Modell alle Texte. Das heißt aber nicht, dass es diese Texte sich wirklich merkt, sondern es behält sich in Anführungszeichen nur die Muster dahinter. Und wenn da jetzt ganz oft drin steht, Kai Spriestersbach ist der Bürgermeister von Wesel, dann kann es sich das in Anführungszeichen merken. Ja.
Aber nur wegen der statistischen Wahrscheinlichkeit, wie häufig dein Name in Kombination mit Bürgermeister und Wesel vorkommt.
Exakt, genau. Also Kai in Kombination mit Spriestersbach ist natürlich anders als Kai, zum Beispiel am Hafen gibt es ja auch den Kai. Und so ergibt sich ja sozusagen ein Abhängigkeitsbaum. Und dann, wenn das häufig genug drin ist, kann es das Modell eben rauskitzeln. Und GPT-4 ist mittlerweile da drin gut geworden, auch die nicht so häufigen, aber doch vorhandenen Verbindungen dieser Wörter wirklich rauszukitzeln. Das finde ich sehr erstaunlich, was sie da in den letzten Monaten getan haben. Das zweite ist ja, was du gesagt hast, dieses im Hintergrund zugreifen. Und damit verbunden ist ja auch noch sozusagen dieses Verstehen, Analysieren und Denken. Also wir gehen ja von uns Menschen aus. Wir neigen alle dazu, diese KI zu anthropomorphisieren. Das heißt, wir denken, die arbeitet so wie wir, macht sie aber nicht. Das Gute ist, Gott sei Dank hat ChatGPT jetzt mittlerweile eingeführt, wenn aufs Internet zugegriffen wird. Dann seht ihr immer ein kleines Rädchen, da steht dann Browsing the Web. Mittlerweile bekommt ihr auch immer diese Quellenangaben und könnt sogar sehen, welches Keyword bei Bing eingegeben wurde, welche die Top 10 sozusagen zurückgeliefert wurde und was davon verwendet wurde. Diese Transparenz ist super wichtig, weil sonst kann ich halt eben überhaupt nicht beurteilen, wo kommt diese Information her. Aber es ist jetzt nicht so, also lass uns mal zum Beispiel zurückkommen, wenn ich um drei verschiedene Zielgruppen handle. Also das Modell liest ja die Texte nicht und versteht dann, aha, das ist für die Zielgruppe XY geschrieben. Es kann quasi nur etwas zum Beispiel über die Zielgruppe von Coca-Cola sagen, wenn es in den Trainingsdaten von irgendwelchen Marketing-Blogs irgendwelche Analysen gelesen hat. Ich kann jetzt nicht aus sich heraus, weil die halt Zuckergetränke verkaufen, verstehen sozusagen, wer sind denn potenzielle Zielgruppen für Zuckergetränke. Bis zu einem gewissen Modell, und das ist jetzt das Verrückte, können die Modelle das aber schon, weil sie so komplex mittlerweile sind, dass sie sogenanntes emergentes Verhalten zeigen. Also bestes Beispiel ist halt, dass manche Rechnungen halt funktionieren, weil die Modelle halt komplex genug sind. Das war ja nie Teil der Überlegungen, als man diese Sprachmodelle gebaut hat. Ja. Die heißen Sprachmodelle, weil sie als Sprachverarbeitung sozusagen gebaut wurden, um Sätze zu analysieren, um Strukturen zu analysieren. Aber die wurden eigentlich nicht dafür gebaut, Verständnis zu entwickeln. Sie haben aber mittlerweile so etwas wie
unfassbar. So ein bisschen vergleichbar, glaube ich, Kai, wie damals mit AlphaGo, ne, wo man halt auch plötzlich gesehen hat, hier wird sich emergent verhalten. Es wurden Spielzüge bei dem Go-Spiel getan von der KI, die auch so gar nicht mehr nachvollziehbar waren tatsächlich. Ne?
Genau, und da wird es nämlich spannend. Weil es gibt häufig diese Kritik, ja, das sind ja alles nur stochastische Papageien und die plappern ja nur nach, was sie gelesen haben. Das ist mit sehr einfachen kleinen Modellen, ist das so. Aber diese großen Modelle, die schaffen plötzlich durch ihre Komplexität doch eine Art Abstraktion. Und die können mir einen Text generieren, der komplett einzigartig ist. Oder die können auch tatsächlich neue, in Anführungszeichen, Gedanken haben.
Ja, finde ich mega. Und Kai, da muss ich mich auch wieder als Groupie von deinem Buch richtig Text mit KI outen. Ich nerv Sarah damit auch tagtäglich. Und zwar mit dem MECE-Framework. Ja, mutually exclusive, collectively exhausted, also all das, was schon entsprechend ausgegeben wurde, wird dann ausgeschlossen, es baut aufeinander auf und schließt sich aber gegenseitig aus. Fantastisch. Und worauf ich nur hinaus will, wir haben natürlich auch gerade in unseren Seminaren, haben wir immer Unternehmen, die die Nische der Nische als Produkt produzieren, Hardcore B2B, wo jede Google Keyword-Recherche nach 5 Sekunden vorbei ist.
So. Und dann wird ganz traurige Gesichter sorgt bei allen. Genau.
Und dann sage ich, keine Sorge. Und ich hatte letztens zum Beispiel Schicksal, ich hatte ein neueres Schicksal. Was war das denn nochmal? Irgendwie mit Geldnoten und irgendwelche Belege und so. Gott, das muss ich nochmal raussuchen. Aber ansonsten mal als Beispiel, ein Startup in der Betonindustrie, das bei der Produktion den CO2-Ausstoß reduziert. Und da nutze ich das halt wirklich mittlerweile als Themenrecherche, weil das Ergebnis wirklich in den größten Teilen fantastisch und laut den Unternehmen auch faktisch richtig ist tatsächlich. Und das ist für mich dann halt auch mal dieses Beispiel dieser Emergenz tatsächlich, weil selbst dazu kannst du mir nicht sagen, dass ausreichend Trainingsdaten zur Verfügung stehen. So.
Ja, das ist das Thema GPT-4 tatsächlich. Das funktioniert bei anderen.
Nee, total, nicht so absolut.
Weil ausreichend, in Anführungszeichen, war früher wirklich sehr viel. Ihr kennt wahrscheinlich noch das Beispiel ganz am Anfang, als Elon Musk noch nicht CEO von Twitter war, hat GPT-3 immer gesagt, wenn du gefragt hast, wer ist CEO von Twitter, und damals war es noch Jack Dorsey, hat GPT-3 gesagt, es ist Elon Musk, weil in so vielen Texten im Netz immer wieder drin stand, Teslas CEO Elon Musk sagte auf Twitter. Ja. Und dann wurde quasi Twitter-CEO und Elon Musk so hart statistisch miteinander verwoben, Gut, mittlerweile ist irgendwie auch verrückt, dass die Welt so dreht. Jetzt ist Elon Musk der CEO von Twitter.
Ja, weil er es wahrscheinlich selber irgendwann geglaubt hat und gesagt hat, okay, wenn das so ist.
Ja, wenn das GPT sagt, dann muss es ja so sein, genau.
Aber das nervt.
Wenn die Welt so funktionieren würde, holy.
Das nervt natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker. So, die sagen hier, KI, spooky, mach mal nicht, ist gefährlich. Wie, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, von gefährlich für die Menschheit zu gefährlich für mein Business. Mhm. Und wir waren ja jetzt schon beim Thema Keyword-Recherche. Keyword-Recherche ist nicht. Zumindest, man kann sich vielleicht Impulse holen. Das ist das, was ich immer sage. Wenn du keinen Peil hast, dann frag mal ChatGPT und dann geh mit dem, was ChatGPT da rauswirft. Vergiss die Frage nach dem Suchvolumen, sondern lass dir einfach Keyword-Ideen geben und dann geh mit dem in die tatsächliche Recherche. Das ist so, wie ich sage, wenn du KI zum Thema Keywords nutzen willst. Jetzt haben wir das gemacht. Wir haben das von Kai jetzt schon gelernt. Wir müssen das ordentlich recherchieren. Jetzt will ich zum Beispiel da eine Landingpage zu einem speziellen Keyword schreiben und wir machen eine ordentliche Wettbewerbsrecherche, die machen wir so ganz oldschool über Google und gucken mal, wer rankt denn da so und habe jetzt da zwei Landingpages und die sind total unterschiedlich, aber irgendwie finde ich die beide gut und jetzt würde ich mich da irgendwie gerne mal so ein bisschen beraten lassen und frage jetzt ChatGPT. Ich habe das ChatGPT mit dem Internetzugang, also kann sozusagen ChatGPT da losschicken und sagen, schau dir mal die beiden Landingpages an aus Sicht meiner Zielgruppe und sag mir, welche ist von der Usability her besser und welche wird meine Zielgruppe eher zum Kaufen anregen? Was sagt der Kai, wenn ich mit der Idee ankomme?
Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich das hier exposen darf, aber genau das hatte, ich glaube, Christoph war es, von 121 Watt gepostet auf LinkedIn. Fand ich da super, die Idee. Nur die Frage ist halt eben, was bedeutet für ChatGPT in dem Moment, schau dir die Webseite an. Wir denken natürlich visuell. Natürlich kann jetzt ChatGPT auf die Internetseite zugreifen und dessen Inhalte auslesen, aber ausschließlich dessen Textinhalte. Mhm. Das heißt, es wird sich den Rohtext, also quasi den ganzen unstrukturierten Text als ganz lange Textwurst, ohne Boxen, ohne Farben, ohne alles, ohne Überschriften, einfach als Text, reines Textdokument anschauen und versuchen auf Basis dieser zwei Inhalte irgendwelche Schlüsse, vermeintlichen Schlüsse zu ziehen. Und natürlich kommen dann, vor allem wenn ich auch sage, erstelle dann eine Analyse, welche besser sind, auf welche, also das wird alles super plausibel sich anhören und vieles von dem, was dabei rauskommt, wird wahrscheinlich auch zutreffen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sich wirklich ChatGPT im Hintergrund diese Seite angeschaut hat. Also man könnte, was mittlerweile ja geht, GPT-4 hat ja auch einen visuellen Input, also ich kann einen Screenshot machen und ich kann diesen Screenshot hochladen und auch fragen, guck mal auf dieser Webseite, was fällt dir denn dazu auf? Sowas würde theoretisch gehen, aber wir müssen immer wieder überlegen und verstehen, was dahinter passiert. Das ist kein menschliches Gehirn, was mit Augen da drauf guckt, sondern man versucht einfach mal einen Screenshot hochzuladen und dann ChatGPT zu bitten, alles zu beschreiben, was es in diesem Screenshot erkennen kann. Einfach zu sagen, sag mir bitte, was du, also hier ist ein Screenshot, was siehst du darauf? Und dann bekommt man ein Gefühl dafür, was das visuelle Modell kann und was nicht. Und das ist ganz wichtig, aber es kann jetzt nicht die Wahrnehmung von uns Menschen zum Beispiel nachahmen, indem dass wir sagen, oh guck mal, die Überschrift ist jetzt irgendwie größer und dafür bräuchte es dann wieder, deshalb ist Prompt Engineering im Zweifel dann doch wichtig, ich muss ja quasi dann diese kognitive Aufgabe zerlegen in einzelne Schritte, ich könnte dann zum Beispiel sagen, welche Elemente stechen denn visuell hervor, weil sie besonders groß sind zum Beispiel oder besonders auffällig sind. Dann kann ich so eine Aufgabe auch quasi automatisiert machen. Aber jetzt einfach nur die URL reinzupacken, ist halt oft zu wenig. Das Problem ist halt genau, diese Kompetenz zu haben, zu wissen, wo muss ich der KI noch sagen, guck mal hier, dafür musst du erst, zweitens, drittens, viertens machen. Wann funktioniert sozusagen Few-Shot oder Zero-Shot nennt sich das? Also wenn ich ihr einfach nur eine Aufgabe gebe und erwarte, dass ich sie mache, das nennt man Zero-Shot-Prompting. Ich kann ihr Beispiele mitgeben, eins oder mehrere, das ist dann One-Shot oder Few-Shot. Oder ich muss halt eben das zerlegen in ganz viele kleine Teilaufgaben und selber sozusagen wieder die Ergebnisse zusammenfügen. Mhm. Also das mache ich zum Beispiel bei Inhaltserstellung oder bei generell allen Analysen, versuche ich das selber zu zerlegen in einzelne Schritte. Dafür ist übrigens auch das Sprachmodell auch gut. Also es gibt den sogenannten Chain of Thought oder Tree of Thought. Ja. Das heißt, man sagt dem Modell, guck mal, für die Aufgabe dieser Lösung, was wären denn notwendige Schritte? Und dann bittet man es quasi, nachdem es diese Schritte getan hat, genau diese Schritte zu befolgen. Aber das macht es eben nicht inhärent von sich selbst, noch nicht. Die nächsten Modelle gehen genau dahin.
Das liebe ich immer so. Sonst war ja immer unser Spruch im Online-Marketing, it depends. Und jetzt sagen wir immer, das geht noch nicht. Das finde ich sehr, sehr schön.
Noch nicht, genau.
Und keiner weiß, wann.
Damit ihr da draußen das sonst auch mal nachspielen könnt, könnt ihr auch mal ein bisschen die Systeme durchprobieren. Also es gibt ja schon immer und ewig, seit 10 Jahren tatsächlich, die Google Cloud-Datenbank, wo ja alle möglichen Trainingsmodelle auch öffentlich mit einer Demo nutzbar sind. Zum Beispiel auch so die Vision AI von Google. Und dort könnt ihr einfach mal ein Bild hochladen. Und da wird auch eine Sentiment-Analyse von Personen durchgeführt, Objekte werden erkannt. Das ist aber wieder spannend. Dort steht dann auch direkt die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, wie sicher sich das System ist, ob es ein Treffer gelandet hat. Ne? Also ganz süß, bei mir gibt es ein Bild mit meinem Präsenter und das ist dann mit 80%iger Wahrscheinlichkeit ein Barttrimmer.
Das liegt dann eher auch an der
Kamera. Ja, genau. Und das ist halt spannend, weil das ist ja dann der erste Schritt und darauf packt dann entsprechend ChatGPT das Sprachmodell und gibt mir dann entsprechend die Analyseschritte raus. Und das ist halt einfach, glaube ich, immer wichtig, um das nachzuvollziehen, diese Arbeitsschritte. Und dann ist es halt weitaus realistischer. Ich meine, zu Anfangs haben sich auch die Nackenhaare aufgestellt bei Kai, also unterstelle ich jetzt, als wir noch keinen direkten Webzugriff hatten, URLs reingesetzt wurden, reingepromptet. Ja. Und da wird halt ohne Ende loshalluziniert, dass 120 Watt halt Solaranlagen betreibt zum Beispiel, ne?
Ja, genau. Ist halt statistisch mit Watt wahrscheinlich ziemlich nah.
Ja, richtig. Und da ist es ja auch immer die Frage, wie transparent gehen die Systeme damit um. Ne? Claude war ja von Anfang an sehr transparent, hat immer einen Disclaimer gemacht, beachte, ne, wir haben keinen Live-Zugriff zum Beispiel. Aber ob es dann so richtig gelesen wurde oder dachte, das ist ein Serviervorschlag, das ist ja immer der Unterschied dann halt. Ne? Ich muss sagen, bevor wir uns noch weiter verlieren, würde ich ganz gerne zwei Sachen noch rauskitzeln, lieber Kai. Und zwar als Outro, und deswegen lohnt es sich, dass ihr noch dranbleibt und weiterhört. Wir wollen noch mal ein bisschen über Q-Star reden, was da so die Perspektive sein wird davor, Kai. Was sind denn gerade so für dich, du hast ja gerade gesagt, zum Beispiel eine deiner beiden Lieblingsmethoden sind Chain of Thoughts und Tree of Thoughts als Prompt-Modell, die man anwenden kann. Hast du generell vielleicht mal so 2, 3 Formulierungen für uns, die uns beim Prompten vielleicht helfen würden? Do it the Kai way.
Also ich muss dazu sagen, das Schöne ist mittlerweile, da wir in einem, also wenn wir jetzt mal auf ChatGPT in der Pro-Version gucken, dann haben wir ja ein sehr, sehr, sehr gut ausgeschliffenes Abstraktionslayer darüber. Ich arbeite ja gar nicht mehr mit dem rohen Sprachmodell. Das heißt, da ist es gar nicht so wichtig. Da kann es zum Beispiel, wenn ihr irgendeine Aufgabe stellt und das Ergebnis ist unzufriedenstellend, einfach reinschreiben, nein, ich möchte gerne mehr bla 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 oder bitte weniger bla bla bla. Und das wird funktionieren. Prompt Engineering als echte Qualifikation braucht man eigentlich nur, wenn man KI-Tools bauen will. Also wenn ich jetzt eine Maske bauen will, zum Beispiel ich bin sowas wie Neuroflash und ich habe da eine Maske und die soll immer verlässlich das Richtige tun, dann brauche ich wahnsinnig viel Prompt-Engineering. Und da muss ich ganz viel testen auch, welche Formulierungen genau wie jetzt welches Verhalten auslösen. Mhm. Das Spannende ist auch, jetzt haben wir ja so viele leistungsfähige Modelle, die auch so ein bisschen austauschbar wären. Also es gibt schon Leute, die sagen, oh ja, es ist ja eigentlich egal, ob da ein GPT-4 oder ein Opus dahinter ist. Nee, so einfach ist es nicht. Wir haben das zum Beispiel in meinem ersten Paper, das veröffentlicht wurde, haben wir genau das gemacht. Wir haben verschiedene Modelle, wollten wir miteinander vergleichen und haben sie nach dieselbe Aufgabe quasi verschiedenen Modellen gestellt und haben dabei festgestellt, das Prompting pro Modell muss individuell angepasst werden, um überhaupt die Aufgabe zu verstehen. Und das wiederum macht natürlich die Aussagekraft der Analyse auch wieder, eigentlich schwächt es sie, weil wenn ich verschiedene Prompts verwendet habe, um dasselbe Ergebnis zu bekommen, kann ich die Ergebnisse eigentlich auch nicht so richtig miteinander vergleichen. Ja. Also das Thema ist sehr komplex. Also mir das Wichtigste wäre auf jeden Fall, gibt dem Modell möglichst viel Kontext, sagt ihm, was es tun soll, wie es es tun soll, versucht eher positiv zu bleiben, also zu sagen, ich hätte gerne das, und nicht zu schreiben, bitte vermeide das, weil Negationen sind immer, das ist schwierig für so ein statistisches Modell. Sie kriegen es oft gut hin, aber im Zweifel würde ich eher versuchen, immer mit Positivaussagen zu gehen. Und ganz wichtig ist immer, die Modelle sind gebaut worden, um aus Beispielen zu lernen. Das allererste Paper zu GPT-3.5 hieß eben Transformers are Few-Shot Learners. Und das heißt, wenn ich GPT eine neue Aufgabe stelle, die es noch nie vorher gelöst hat, und ich gebe ihm 3, 4, 5 Beispiele, kann es aus diesen Beispielen die Muster erkennen und es auf neue Anwendungsfälle anwenden. Und das war dieses fantastische Durchbrechende, was damals eben GPT-3 konnte. Das heißt, je mehr Beispiele ihr ihm mitliefert und je mehr, ich vergleiche es auch, ich habe das, glaube ich, im Buch auch so beschrieben, ihr könnt es vergleichen, ob ich einen Colt aus der Hüfte mit einem kurzen Lauf, also einem kurzen Prompt schieße, dann ist die Streuung, die statistische Streuung ist dann sehr breit, da kann im Zweifel irgendein Quatsch rauskommen. Oder ob ich eben mit einem sehr langen Prompt sehr spezifisch sage, was ich gerne hätte, für welchen Fall, welche Informationen, für welche Zielgruppe, in welcher Tonalität und so weiter. Dann habe ich mein Scharfschützengewehr sozusagen, dass die Kugel lange, lange führt und die kommt ziemlich sicher da an, wo ihr sie haben wollt. Aber ein Scharfschützengewehr löst nicht alle Probleme, ganz wichtig.
Touché.
Das ist keine magische, also das ist mir auch echt wichtig zu sagen, diese KI ist keine magische Zauberbox. Mhm. Die kann nicht alles.
Was mich noch interessieren würde, Kai, weil du ja sagst, negativ prompten ist so eine Sache. Zwei Fragen. Mhm. Frage 1, Englisch oder Deutsch prompten?
Also viele Modelle sind tatsächlich deutlich besser in Englisch. Ich habe jetzt gerade mit Gemini Pro 1.5 ist ja endlich draußen, wo wir sogar 1 Million Token jetzt reinknuppern können. Und mit Opus auch Claude 3 experimentiert. Da sind die englischen Ergebnisse deutlich besser. Da prompte ich selber auch noch in Englisch. Bei ChatGPT spielt es aus meiner Sicht keine Rolle mehr. Aber es ist natürlich so, dass der allerüberwiegende Teil, ich würde mal so schätzen, so über 80% des Trainingsdatensatzes ist einfach Englisch. Deshalb ist eher ein englischer Prompt statistisch wahrscheinlicher ein guter Prompt. Das liegt aber auch an mir. Also ich zum Beispiel tue mich manchmal schwer, gerade bei Bild-KI. Bei Bild-KI ist Englisch super wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt mit dem rohen Runway-Modell spreche oder mit einem reinen Stable Diffusion, da muss ich Englisch prompten, um gute Ergebnisse zu bekommen. Mir fehlt da aber der aktive Wortschatz. Um sehr blumig und sehr detailliert Szenen zu beschreiben, kann ich nicht. Dann mache ich das in Deutsch und übersetze es mit DeepL und
hau
das
dann rein. Ja.
Ja.
Oder ich nutze tatsächlich Custom-GPTs, die mir helfen, eben den Prompt für Stable Diffusion zu beschreiben. Also das ist auch... Sprachmodelle sind hervorragende Prompt-Engineers. Nutzt einfach quasi das Sprachmodell selbst, um Prompts zu erstellen.
Du hast mir jetzt gerade die perfekte Rampe gebaut mit den Custom-GPTs zu meiner zweiten Frage, nämlich, weil du gesagt hast, negativ prompten ist so eine Sache.
Ja.
Und jetzt haben wir ja bei Custom-GPTs die Situation, dass ich eigene Dokumente hochlade, wo ich sage, das ist jetzt so das, worauf sich mein GPT fokussieren soll, wenn er antwortet. Und ich denke, jeder, der so ein bisschen ausprobiert hat, hat schon festgestellt, dass der sich da nicht so dran hält. Ja, dass er nur das nimmt oder im Schwerpunkt das nimmt, was er so gekriegt hat. Wie ist da so dein, wenn wir jetzt vom Prompting einen Schritt weitergehen, wir hatten ja so ein paar Best Practices fürs Prompting. Was sind für dich so ein paar Best Practices für die Custom GPTs, wenn ich damit experimentieren möchte? Was nicht, was schon? Trick 17.
Genau, also Trick 17 erstmal generell für Systemprompts oder generell andere Anweisungen, wo ich möglichst sicherstellen wird, dass es auf jeden Fall berücksichtigt wird. Tipp 1 wäre Großbuchstaben schreiben oder sowas wie important, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen davor zu schreiben. Das verstärkt tatsächlich, weil es einfach das gelernt hat sozusagen in den Mustern. Wenn sowas vorkommt, ist das, was dann folgt, wichtiger. Dadurch wird die statistische Signifikanz von diesen Sätzen dann tatsächlich erhöht. Aber leider, also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Was ich halt gerne mache, zum Beispiel, ich lade dann auch die sogenannten Knowledge-Files in den Custom-GPT hoch und dann muss ich aber reinschreiben, important, whenever you are answering a question from the user, please make sure that you look first into your Knowledge-Files. Never answer without looking into your Knowledge. Weil es kann tatsächlich passieren, dass dieses Rädchen eben nicht kommt. Und ihr müsst auch den Nutzern oder die Nutzerinnen darauf sozusagen hinweisen, wenn dieses Rädchen nicht kommt, looking into my Knowledge, dann kommt alles, was da rauskommt, aus den Halluzinationen oder aus den Trainingsdaten und nicht aus eurer Knowledge. Weil das ist so verlockend, ich lege da ein PDF dahinter und dann ist immer sichergestellt, dass das berücksichtigt wird. Nein, erstmal muss der GPT kapieren, dass die Nutzeranfrage sich auf eine Information bezieht, die in einem PDF steckt. Dann muss es das richtige PDF auswählen. Dann muss es in dem PDF auch noch die richtige Information finden und auch noch kapieren, was damit gemeint ist. Und das sind alles Sollbruchstellen. Also wir bauen gerade zum Beispiel, was man früher mit Expertensystemen gemacht hat, einfach einen Chatbot zu bauen, der zum Beispiel Fragen zu einem Unternehmen oder zu Produkten richtig beantwortet. Das ist super, super, super schwierig, weil du kannst vorher nicht wissen, wie der Mensch fragt, der davor sitzt. Und dann kommen so Dinge raus, das habt ihr wahrscheinlich in der Presse auch gelesen. Ich kann dem General Motors Chatbot ein Auto für $5 anbieten. Oder der DPD-Chatbot gibt zu, dass, oder was GLS, dass es das schlechteste Paketdienstleister in Deutschland ist. Und sowas will man nicht. Sollte man zumindest nicht. Und das ist tatsächlich, weil diese Modelle halt auf statistischen Modellen berufen, ist es halt im Detail schwierig. Und da gibt's ganz viel eben, wie gesagt, so Sachen wie Verstärkungen, Großschreibungen. Man könnte auch nochmal den Input des Nutzers vorher filtern und den Output des Sprachmodells nochmal von einem anderen Sprachmodell oder von einem zweiten Agenten überprüfen lassen. Sowas würde ich immer machen. Also wir sprechen ja auch über Sicherheit und Guardrails, dass da kein Blödsinn auch bei rauskommt. Oder dass auch niemand eben durch, es kann ja auch da ein böser Hacker kommen. Und der böse Hacker könnte meinem Chatbot zum Beispiel, wenn der auf, nehmen wir mal an, Worst-Case-Szenario, jemand macht sich keine großen Gedanken, verbindet so ein Chatbot, GPT mit Zapier, mit meinem CRM. Es gibt's ja alles als Schnittstellen, HubSpot angeknuppert, 1, 2, 3. Dann kann es passieren, dass, wenn ich ein bisschen geschickt prompte, kann ich eure komplette Nutzerdatenbank auslesen. Also alles, was das ChatGPT sozusagen Zugriff hat, kann ich eben raussaugen. Sozusagen.
Das war ja in den Early Days war das ja das Thema, dass viele einfach gesagt haben, zeig mir deine Trainingsdaten. Die ganzen PDFs kamen ja. Das wurde ja relativ schnell gefixt. Aber das waren so die ersten Sachen, die...
Ja, aber auch nicht wirklich. Für den Dummy ja, aber ich habe immer noch Prompts, die funktionieren, wo ich aus jedem Custom GPT die Knowledge-Files auslesen kann. Also die sind nicht geheim. Also du solltest nichts in die Knowledge-Files hochladen, was du nicht auch auf deiner Webseite stellen würdest. Und du solltest auch nichts bei ChatGPT eingeben, was du so nicht auf der Webseite finden wollen würdest. Da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Thema auch. Interne Daten von Unternehmen.
Oh ja.
Also... Es spielt halt eine Rolle, aus meiner Sicht, ob ich einem US-amerikanischen zumindest Gewinnerzielungsabsichtunternehmen meine Daten irgendwie gebe. Je nachdem, was das für Daten sind, das sind tatsächlich auch in der Implementierung neben KI-Literacy oder AI-Literacy, also erstmal aufklären, was da passiert und so weiter, sind das dann die nächsten relevanten Dinge. Also wirklich auch eine Sensibilität herzustellen. Was kippe ich da rein? Was passiert mit den Daten? Oder bauen wir nicht vielleicht sogar, also ich biete jetzt, ich habe einen guten Partner gefunden, ich kann jetzt lokale, im Unternehmensnetzwerk gehostete Chatbots anbieten, die komplett sozusagen mit AirGap, also ohne Internetverbindung auskommen. Das ist aber ein eigener Use Case, an den muss man halt denken und der hat halt auch ganz viele Sollbruchstellen. Dann kann er halt eben nicht im Internet nachgucken.
Ja, klar.
Weil in dem Moment, wo ich im Internet Zugriff gebe, ist es sozusagen wieder nicht AirGap.
Und geht der Weg rückwärts ja auch aus dem Internet rein, nicht nur raus ins Internet.
Im Zweifel ja, zumindest theoretisch ja. Praktisch muss man natürlich, und es gibt ja nie hundertprozentige Sicherheit. Das ist ja jedem, der sich mal mit IT-Sicherheit beschäftigt, das weiß man auch. Es gibt auch keine sichere Software. Aber man kann ganz viel dafür tun, dass es möglichst sicher ist. Und so ist es im Umgang mit Chatbots eben auch. Ich kann übers Prompting, über die Architektur, über Filterung, über, ja, wie ich das Ding eben baue, schon ganz viel dafür tun, dass es die Wahrscheinlichkeit, das Richtige rauskommt, erhöhe. Und das ist eben ganz wichtig. Und das geht aber nur, wenn ich das System halt verstehe.
So, das war jetzt fast schon ein wunderschönes Schlusswort. Aber wir haben ja euch, Patrick, noch eine wichtige Frage versprochen, wo wir noch reinschauen.
Ganz genau. Und zwar, wir wollen mal in die Sterne gucken. Kai, was hat es mit dem Project Q-Star auf sich?
Ja, genau. Also es gab ein ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen, es gab eine ganz komische Zeit der Verwirrung, wo plötzlich Sam Altman irgendwie als CEO abgesetzt wurde und irgendwie, dann hat Microsoft gesagt, das übernimmt alle das gesamte Personal und hin und her, und dann wurde alles wieder zurückgedreht und angeblich war das Projekt QStaff dafür verantwortlich, dass angeblich ein AGI-Durchbruch, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, ein Durchbruch sein soll. Und angeblich der Sicherheitschef von OpenAI gesagt hat, Moment mal hier, da kommt was auf uns zu. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. So, das ist alles Rumors sozusagen. Mhm. Mittlerweile wurde in zahlreichen Interviews auch von Sam Altman selbst, wurde bestätigt, dass es dieses Projekt gibt. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen tiefer recherchiert, weil vorletzte Woche, ich weiß es nicht, es steht auf jeden Fall auf meinem Blog auch drauf, auf afaik.de, könnt ihr es euch durchlesen, ist dieser Star-Algorithmus, das ist was Bekanntes, das ist nichts Neues. Und eine Forschungsgruppe hat ein sehr, sehr interessantes Paper, das sich auch darauf bezieht, veröffentlicht, das so ähnlich heißt. Und zwar, jetzt muss ich selber nochmal gucken, damit ich nichts Falsches sage. Moment. Quiet Star, genau, hieß das. Und ich habe mir das mal angeguckt und dabei musste ich immer wieder an QStar denken, natürlich.
Ja.
Und wenn man da jetzt mal reinguckt in dieses Modell, dann macht es was ganz, ganz Spannendes. Und zwar, du hast vorhin auch ein schönes Beispiel genannt mit AlphaGo.
Richtig.
AlphaGo ist so fantastisch gut geworden und hat eben übermenschliche Leistungen gemacht, indem es angefangen hat, gegen sich selbst zu spielen. Und erst dadurch konnte es, weil normalerweise brauche ich ja ganz viele Trainingsdaten. Wenn ich jetzt alle Go-Spiele der gesamten Menschheitsgeschichte da reinkippe, das ist in Sachen Datensatz nicht viel. Das ist so ein kleiner Snack für so ein Modell. Oder selbst eine Schach-KI, die alle Schachspiele, die jemals gespielt wurden, das ist ein begrenzter Datensatz.
Wenn ich jetzt und es macht es ja auch berechenbar.
Ja. Genau. Es kann quasi keine Züge lernen,
Richtig.
Die nicht schon mal
gespielt. Das ist ja der wichtige Punkt. Ja, genau.
Mhm. Genau, das ist der Punkt. Und der spannende Ansatz da ist es jetzt, und das macht man auch bei Sprachmodellen schon. Man trainiert mittlerweile Sprachmodelle mit Texten, die andere Sprachmodelle generiert haben. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ob das zu besseren oder schlechten Ergebnissen führt.
Touché, ja.
Also irgendwann frisst die KI sich selbst, da gibt es ja auch so schöne Beispiele. Aber das Spannende ist eben, in dem Moment, wo ich das Modell gegen sich selbst trainiere, sozusagen, kann ich eben in sehr, sehr vielen kleinen Zyklen, also ich kann das Modell innerhalb von einem Tag 100 Millionen Partien gegen sich selbst spielen lassen und aus dem Ergebnis lernen. Und dann ist das Modell das erste Mal in der Lage, Dinge auszuprobieren. Da gebe ich halt Zufall rein sozusagen, probiere einfach mal irgendwas aus und gucke dann, was davon hat funktioniert. Und dann kann das Modell plötzlich Dinge entwickeln, die eben ein Mensch so noch nie gespielt hat. Eben wie bei AlphaGo. Und das ist ein sogenanntes sich verstärkendes Lernen, nennt sich das, also Reinforcement Learning.
Aber ganz kurz, bei AlphaGo ist ja dann die Prämisse, ich muss gewinnen. Bei anderen, bei meiner Faktenlage, wie weiß denn dort ein Quiet Star, weißt du, um das nochmal rauszukitzeln, wie entsteht da die richtige Logik praktisch?
Genau das ist das Wichtigste, was du sagst, das Trainingsziel.
Ja, genau.
Funktioniert es momentan, deshalb sind diese Game Engines so herrliche Experimentierfelder für diese ganzen Algorithmen. Es gibt ja für StarCraft KI, jetzt gibt's doch auch diese neue, die komplette Jump'n'Runs irgendwie generiert oder Minecraft. Natürlich ist es total einfach, weil dann kann ich die Welt simulieren und kann mein KI-Modell da draufschmeißen und es Dinge ausprobieren lassen. Da gibt's so spannende Sachen, auch in YouTube einfach mal das Thema evolutionäre Algorithmen ist super spannend. Da kann man quasi Evolution im kleinen Stile nachbauen, indem man die Algorithmen, so wie in der Evolution, kommen ja quasi durch Zufall, entstehen neue Varianten, die sich dann in der Welt sozusagen durchsetzen und behaupten müssen. Das kann man alles simulieren, alles schön und gut, funktioniert aber in der echten Welt halt schlecht. Ich kann halt nicht 1 Milliarde Roboter bauen, die alle da draußen rumrennen lassen und dann gucken, welche davon waren gut und welche nicht. So, das ist halt einfach nicht machbar. Oder ich würde das zumindest auch nicht wollen, weil manche davon fangen vielleicht auch an, uns weh zu tun. Aber das Spannende ist jetzt eben, dass dieses selbstverstärkende Reinforcement Learning jetzt in diese Sprachmodelle reinkommt mit Star. Mhm. Und zwar macht man das in dem Sinne, dieses Chain of Thought Prompting, was ich normalerweise sage, so denk erstmal darüber,
ich ahne, was kommt.
Wie würdest du jetzt vorgehen? Und dann zu sagen, im zweiten Prompt, jetzt mach mal das, wird intern eingebaut. Man sagt quasi dem Modell, denk doch erstmal drüber nach. Und dann generiert es eine Reihe von Tokens, also quasi eine
Bau. Aber parallel.
Genau, parallel zu dem, was es dann tut. Und jetzt kommt das Spannende, und es lernt selbstverstärkend quasi, wie gut war denn meine Anleitung für das Ergebnis. Mhm. Und dadurch kann es sozusagen selber lernen, welche Gedanken, in Anführungszeichen, haben mich denn zur richtigen Lösung gebracht. Und das ist was grundsätzlich was völlig Neues jetzt in diesem Sprachmodell ist. Und ich glaube, da geht auch die Richtung hin, weil wir dieses reine Token-Vorhersagemodell führt uns zu einem gewissen Teil, aber es ist halt sehr ineffizient für andere Dinge. Und statt eben noch mehr Rechenaufwand, also man merkt es ja jetzt auch, die neuesten Chips von Nvidia, die haben ja jetzt B100.
Ich wollte gerade sagen, die Hardware-Industrie freut sich, ja.
Ja, aber die kommen jetzt an Grenzen. Also dieser neue Chip ist bombastisch. Das ist wieder eine Verzehnfachung oder so. Aber Nvidia sagt selber, Moment, wir kommen hier jetzt an ein physikalisches Limit. Ja. Diese Strukturen sind mittlerweile so klein, dass Quanteneffekte mittlerweile es unmöglich machen, sie noch feiner zu machen. So, das heißt, wir können nicht mit noch mehr Rechenleistung da drauf werfen. Alleine auch, wir müssen ja auch ein bisschen an die Umwelt denken. Der Strom muss ja auch.
Total, ist so, ja.
Also es ist ja auch nicht nachhaltig, was wir da machen. Und das Spannende wird eben jetzt sein, dass wir in Zukunft ganz viele Spezialmodelle sehen, kleine, spezialisierte Modelle, die für eine oder wenige Aufgaben sehr gut sind und eine Zwischenschicht, ein Zwischenagent quasi pro Aufgabe. Also wenn ich zum Beispiel eine Zusammenfassung mache, nutze es ein kleines Modell, das nichts anderes gut kann als Zusammenfassungen, dass sie eben keine Halluzination erzeugt, sondern gelernt hat, hier ist ein Eingabetext, das ist eine Zusammenfassung und es muss sich aufeinander beziehen sozusagen. Dann macht das natürlich viel mehr Sinn. Oder ein anderes Modell, das eben speziell dafür optimiert ist, kreative Marketing-Slogans zu erzeugen, sozusagen, wo der Zufall eine viel größere Rolle spielt. Dann ist es eben effizienter, diese Spezialmodelle sozusagen für jeden einzelnen Anwendungsfall zu nutzen. Oder eben auch so Tools wie, ich programmiere mir mal was oder ich greife wirklich auf Programmcode, auf Logiken zu. Oder jetzt eben, dass Dinge, die wir vorher in Prompts gemacht haben, in diese Modelle einziehen und andere Methoden wie eben selbstverständliches Lernen da noch mit reinkommen. Ja. Und dann, also ich kann eigentlich gar nicht mehr so wirklich voraussagen, was da kommt. Ich hatte so im letzten halben Jahr ziemlich immer ein gutes Gefühl, was die nächsten Schritte sind. Aber ich glaube, der übernächste Schritt wird tatsächlich schon sowas sein wie, also gefühlt wird es so eine AGI werden und OpenAI sagt das ja auch. Also die nächsten 5 Jahre werden wir was sehen, was wahrscheinlich den Menschen ebenbürtig ist, würde ich jetzt
mal behaupten. Wahnsinn. Und vor allem, wir sind ja immer relativ redundant in unserer komischen Marketing-Bubble. Wenn man das jetzt mal überträgt auf die Diagnostik, auf die Findung von Impfstoffen, sind das ja einfach oft fantastische Szenarien, wo man dann halt auch im besten Fall das Thema der Energie, die dahinter steckt, argumentieren kann und nicht für irgendwelche SEO-Texte.
Aber leider auch die dunkle Seite der Macht. Mhm. Also du hast es gerade gesagt, es gibt Modelle, die sollten Impfstoffe oder Antibiotika entwickeln. Die sind aber auch hervorragend dafür geeignet, Giftstoffe und Kampfstoffe zu entwickeln. Also wenn du dem Modell sagst, mach mir eine Liste, es wurde tatsächlich gemacht, ein Forschungsprojekt, ich glaube von der DARPA, und die haben das stärkste Nervengas der Welt, was, glaube ich, in allen Ländern geächtet ist, das im Krieg einzusetzen, hat das Modell sozusagen aus sich selbst heraus wieder erfunden. Mhm. Oder das Thema Verführung, Desinformation oder Fake. Du kannst mittlerweile einen Anruf bekommen von deiner Tochter, mit der Stimme deiner Tochter, die den Enkeltrick durchzieht oder sogar einen Videocall. Das ist alles technisch jetzt machbar. Stell dir vor, du kannst es nicht mehr unterscheiden. Was ist echt, was nicht?
Ja.
Also wir kommen jetzt in eine, ich hoffe sehr, dass es dazu führt, wenn es häufig genug passiert ist, dass die Leute kritischer werden und mehr hinterfragen, was sie da so sehen und wahrnehmen.
Aber auch eine Riesenverantwortung wieder im Zeitalter der Plattformökonomie und weil letztendlich bist du ja bei jedem Datei-Output in der Lage, gewisse Metainformationen zu hinterlegen. Und die gehen halt bei einem Upload halt bei den meisten Plattformen flöten. Und das finde ich halt eine Riesenverantwortung jetzt gerade, die halt noch gar nicht diskutiert wird, ne? Weil ich mein Gott, ne, aus einer JPEG-Datei können wir sogar Geografiedaten rausziehen und ich glaube, es wäre ein einfaches, tatsächlich dort einen Metapunkt zum Thema KI generiert hinzuzufügen, der plattformübergreifend auch mitgeht halt, ne?
Ja. Ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Also ich habe mich ganz intensiv damit beschäftigt, auch kann man KI-generierte Texte von nicht generierten Texten unterscheiden, kann man KI-generierte Bilder erkennen und so weiter. Es ist nicht möglich.
Ja, genau, aber weil halt auch viele Punkte einfach verloren gehen, ne? Sobald ich halt irgendetwas hochlade. Ne? Genau. Das meine ich
und
halt.
Und selbst wenn ich so eine Art Fingerprint-System habe, dann wird es natürlich Akteure da draußen geben, die versuchen werden, dieses System zu brechen, es anzugreifen. Also entweder den Fingerabdruck auf ein echtes Bild drauf zu machen. Das wird wahrscheinlich das einfachste Angriffsszenario sein, wenn man weiß, wie dieser Fingerprint funktioniert. Ja. Aber auch auf der anderen Seite von einem KI-generierten diesen Fingerprint wieder zu entfernen. Das ist
unfassbar.
Ganz andere Skills auch, die Menschheit brauchen wird in den nächsten, eigentlich schon in den nächsten 10 Jahren, dass man da auch eine, im Moment ist es noch möglich, finde ich, bei schlechten KI-Texten. Also.
Aber nur bei schlechten.
Genau. Ja. Genau. Wenn man so, bei den Google News, da schwirrt manchmal was drüber, wo ich denke, ey, die Leute, bitte. Wer hat man sich da keine Mühe gegeben beim Prompten? Aber auch das, wie du schon sagst, Prompt Engineering ist sowieso schon nur noch für die direkte Anwendung nötig. Und die Leute werden auch intelligenter beim Umgang und die Modelle werden intelligenter mit der Dummheit der Menschen umzugehen. Und die Texte werden besser werden. Also noch kann man es lesen, absolut, aber nicht mehr lang.
Ja. Ja, also ich lese auch immer wieder auf LinkedIn, nein, ich erkenne KI-generierte Texte hundertprozentig. Dann sage ich immer, ja, du erkennst eine bestimmte Art von schlechten
KI-generierten
Text. Die kannst du wirklich erkennen, die erkenne ich auch. Aber einen guten, sophisticated generierten KI-Text, der zum Beispiel mit RAG erstellt wurde, also dem Input gegeben wurde, der nicht nur aus einem kurzen Prompt irgendwas generiert, den kannst du, das ist statistisch unmöglich, den zu erkennen. Ja. Weil diese Modelle werden ja dazu für gebaut, menschliche Inhalte nachzuahmen, sozusagen.
Ja. Naja, richtig, absolut. Wow, das war wirklich ein wilder Ritt. Also Sarah Kay, ganz lieben Dank für diesen tollen Diskurs, inklusive auch Input natürlich. Ich hoffe, damit konnten wir sehr, sehr viel Klarheit schaffen. Ich meine, sobald eine neue Disziplin aufploppt, ploppt halt genauso das Halbwissen auf und da müssen wir halt auf jeden Fall einfach eine schöne, solide Basis schaffen, um dann halt einfach einen gemeinsamen Konsens zu schaffen mit einer Faktenlage. Von daher, Kay, ich bin wieder schlauer, wie immer, wenn man mit dir gesprochen hat. Ganz lieben Dank auch für die sehr, sehr bildliche Beschreibung der einzelnen Szenarien. Das hilft halt auch immer sehr. Von daher, Sarah.
Ja, bevor ich euch verrate oder sage, dass ihr den Podcast natürlich bitte bewerten könnt und uns folgen könnt, warne ich den Kay noch schnell, dass die letzten Worte ihm gehören. Für euch da draußen, wir haben viele, viele Sachen so um uns geworfen im Laufe dieses Talks. Die findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ihr könnt uns schreiben. Ihr könnt das Ganze irgendwie über Spotify machen oder über YouTube unter dem Video kommentieren, wenn noch was unklar ist. Schreibt uns. Vielen Dank. Und Kay, du bist dran.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch Patrick und Sarah auch für die Einladung und die spannenden Fragen und die interessante Diskussion. Wir müssen die gerne weiter fortsetzen. Über die Schlussworte habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber ich habe noch einen Punkt auf meinem Zettel, den ich noch gerne anbringen möchte. Und dazu nutze ich jetzt einfach mal die letzten Worte. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir können ganze Harry Potter-Bände da in dieses Kontextwindow mittlerweile stecken. Das führt dazu, dass jeder jetzt denkt, oh ja, dann kann ich mir das ja zusammenfassen lassen oder umschreiben lassen oder so. Also was im Kurzen funktioniert, dass ich sage, hier ist eine Harry Potter Kurzgeschichte, schreibt die mal, als würde sie in der Zukunft in einem fremden Universum stattfinden. Das funktioniert ja, das kann die KI ja. Das funktioniert aber nicht auf diesen gigantischen Kontext-Windows, sondern die sind dafür gebaut worden, einzelne Dinge da drin zu finden. Also wenn ich jetzt in eine Harry Potter, in irgendein Band, ein iPhone reinschmuggel in die Geschichte, dass irgendwann Hermine das iPhone zückt und mal kurz drauf guckt, und ich frage das Modell, fällt dir irgendwas Komisches auf? Dann kann es tatsächlich sagen, ja, Moment mal, das iPhone passt da eigentlich nicht rein. Also das ist, nennt man das, dieses Needle in the Haystack. Dafür sind diese großen Kontext-Windows gebaut. Ich kann aber nicht sagen, übersetze mir jetzt alle Harry Potter-Bände, die ich gerade hochgeladen habe, ins Niederländische oder so. Das funktioniert nicht. Das ist noch ganz wichtig. Also nur weil wir jetzt so ein riesen Kontext-Window haben, heißt es noch lange nicht, dass ich da jetzt unendlich viel reinkippen kann und das Modell dann immer das macht, was ich gerne hätte.
Sagt Kai Spiestersbach beim 121 Stunden Talk.